Radio Prag Nachrichten.
Bei einer Kundgebung in Prag wurden 10 Menschen festgenommen. Transparency International hat eine Anzeige gegen Präsidialkanzleichef Mynář erstattet und mehr tödliche Arbeitsunfälle in Tschechien. Bei einer Kundgebung der rechten Partei Freiheit und Direkte Demokratie im Prager Stadtzentrum am Donnerstag ist es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern der Partei gekommen. Insgesamt 10 Menschen seien dabei festgenommen worden, bilanzierte die Polizei die Aktion. Gegen einen weiteren Mann wird ermittelt, da er bei der Veranstaltung den Hitlergruß gezeigt haben soll. Am Donnerstag hatte SPD-Chef Tomio Okamura führende rechtspopulistische Politiker in die tschechische Hauptstadt eingeladen, darunter Marine Le Pen aus Frankreich und Geert Wilders aus den Niederlanden. Die Parteien suchen einen gemeinsamen Standpunkt vor den Europawahlen im Mai. In seinem aktuellen Jahresbericht spricht das tschechische Innenministerium der SPD eine führende Rolle in der rechtsextremen Szene hierzulande zu. Wegen eines mutmaßlichen Subventionsbetrugs hat die Antikorruptions-NGO Transparency International Anzeige gegen den Chef der Präsidialkanzlei Vratislav Mynář erstattet. Die Organisation bestätigte dies in einer Presseaussendung am Freitag. Man sei davon überzeugt, dass Mynář eine Straftat begangen und die finanziellen Interessen Tschechiens und der EU beschädigt habe, so Transparency International. Konkret geht es um Fördergelder für eine Pension im südmährischen Ort Osvětimany in Höhe von 1,24 Millionen Euro. Laut einer Reportage des tschechischen Fernsehens soll Mynář keinen Anspruch auf diese Gelder gehabt haben. Der ökologische Antipreis Ropa ging an den Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft Vodnicesty Wasserwege Jan Skalický. Er erhält ihn unter anderem dafür, dass er sich für den Bau eines Elbe-Kanals bei Přelouč in Mittelböhmen in einem Wert von 119 Millionen Euro einsetzt. Der Bau würde die Elbwiesen bei Přelouč vernichten, die künftig unter dem Schutz von Natura 2000 stehen sollen. Zudem unterstützt Skalický den Bau eines 420 Kilometer langen Donau- oder Elbe-Kanals in einem Gesamtwert von 22 Milliarden Euro. Die ökologischen Antipreise werden vom größten tschechischen Umweltverband Děti Země vergeben. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 123 Menschen bei Arbeitsunfällen ums Leben gekommen. Dies geht aus vorläufigen Zahlen des Statistikamtes der staatlichen Behörde für Arbeitssicherheit hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2011, wobei immer mehr ausländische Arbeitnehmer unter den Opfern sind. Das Benefizkonzert zur Rettung der ausgebrannten Pariser Kathedrale Notre-Dame im Prager Rudolfinum am Dienstag hat insgesamt 400.000 Kronen an Spendengeldern eingebracht. Dies gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Das Geld werde nun an das Prager Erzbistum weitergeleitet, hieß es in einer Pressemeldung. Bei dem Konzert traten das Symphonische Orchester des Tschechischen Rundfunks sowie die Prager Symphoniker und die Tschechische Philharmonie auf. Gespielt wurde Antonín Dvořáks Stabat Mater unter dem Taktstock von Tomáš Netopil. Das Wetter. Während es im Osten Tschechiens am Freitag heiter bleibt, ist es im Westen des Landes überwiegend bedeckt. Vor allem in der Landesmitte kommt es zu Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 25 bis 27 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Nach den Nachrichten darf ich Sie wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag begrüßen, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Ein Mikrofon ist für Sie Strachina Bučan. Tschechiens Staatspräsident Zeman ist erneut in China unterwegs. Die gute Laune früherer Besuche in Peking scheint aber verflogen, denn die chinesischen Investitionen in Tschechien lassen zu wünschen übrig. Mehr dazu im ersten Beitrag unseres Tagesechos. In unserem zweiten aktuellen Kurzbericht schauen wir uns dann an, wie Kulturdenkmäler in Tschechien versichert sind. Denn gerade darum gibt es nach dem Brand des Pariser Notre Dame hierzulande eine hitzige Diskussion. Jeden Freitag haben wir auch diesmal einen Sprachkurs für Sie vorbereitet und zu guter Letzt nehmen wir Sie mit auf die Burg Hukvaldi und erklären Ihnen, warum sich ein Besuch der drittgrößten Burgruine in Tschechien auf jeden Fall lohnt. Mehr dazu erfahren Sie in einer guten Viertelstunde in unserer Sendereihe Reiseland Tschechien. Viel Spaß bei unserer Sendung und bleiben Sie dran. Staatspräsident Miloš Zeman weilt seit Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in China. Es ist seine insgesamt fünfte Reise in das Reich der Mitte. Und auch diesmal ist eine ganze Reihe hoher tschechischer Wirtschaftsvertreter mit nach Peking geflogen. Die Stimmung ist indes nicht mehr so euphorisch wie nach den ersten Besuchen. Lothar Martin mit den Hintergründen.
Zum Abschluss des ersten Tages von Zemans Besuch in China gab die tschechische Botschaft in Peking einen Empfang. Der Anlass war eine feierliche Hommage an 70 Jahre tschechisch-chinesische diplomatische Beziehungen. Präsident Zeman war jedoch nicht zum Feiern zumute. Erneut kritisierte er die für ihn zu niedrigen chinesischen Investitionen in Tschechien. Nach viermaliger Aufwartung in dem asiatischen Großstadt hatte er mehr erwartet. Der Präsident des tschechischen Verbandes für Industrie und Verkehr, Jaroslav Hanák, denkt ähnlich.
Als wir vor 4-5 Jahren unsere ersten Reisen nach China hatten, dann kamen wir natürlich voller Optimismus zurück. Gut, zumindest eine Sache ist nach Plan gelaufen. Es gibt nämlich mehr Flugverbindungen zwischen unseren beiden Ländern. Heute haben wir 4 Fluglinien nach China mit insgesamt 9 Flügen wöchentlich. Für den Tourismus und den Staatshaushalt ist das eine sehr gute Nachricht. Doch was die Investitionen anbelangt, da sind die Nachrichten nicht so gut.
In einem Gespräch für das tschechische Fernsehen wird Hanák deutlich.
Die Summe, die uns versprochen wurde, lag so bei 200 Milliarden Kronen. Die Wahrheit aber ist, dass China in der Tschechischen Republik bisher lediglich 23 Milliarden Kronen investiert hat. Zudem hat die staatliche Investmentagentur Czech Invest bis zum Jahr 2017 Projekte im Wert von 5,6 Milliarden Kronen umgesetzt. Das ist alles.
Und Hanák erklärte auch, was ihn bisher besonders enttäuscht habe.
Ich habe erwartet, dass China in unserem Land vor allem in die modernen Bereiche wie Nanotechnologie, Biotechnologie und Informationstechnologie investieren wird. Daran sollte doch ein hauptsächliches Interesse liegen, doch nichts ist passiert.
Am Donnerstag wurden in Peking weitere Memoranden unterzeichnet, darunter ein Abkommen über die strategische Zusammenarbeit im Flugwesen. Demzufolge wird es nun eine fünfte Fluglinie von Tschechien nach China geben. Ab Juli wird sie Prag und die chinesische Millionenstadt Shenzhen verbinden. Vorgesehen ist ferner, dass mit Hilfe privater Investoren 5 Bauabschnitte der tschechischen Autobahn D3 durch chinesische Firmen gebaut werden. Auch deshalb sieht der mitgereiste Präsident der tschechischen Handelskammer, Wladimír Dlouhý, die künftigen Entwicklungen etwas optimistischer.
Jegliche Verhandlungen mit China werden in der Politik immer laut diskutiert. Ich denke aber, dass die Tschechische Republik auf politischer Ebene eine Reihe von Schritten unternommen hat, die sich nun aber auch mehr in der Wirtschaft zeigen sollten.
Einer dieser Schritte ist die Ausweitung der bilateralen Beziehungen auf die Bereiche Kultur und Sport. So hat auch die Tschechische Philharmonie am Donnerstag ein Memorandum mit seinen chinesischen Partnern unterzeichnet. Und der tschechische Eishockeystar Jaromír Jágr ist vom chinesischen Verbandschef des Kufensports zum Botschafter des chinesischen Eishockey ernannt worden. Jaromír Jágr sagte dazu:
Ich bin erfreut, dass mir diese Ehre zuteil wurde. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass das Eishockey eine weitaus größere Popularität verdient. Und zwar nicht nur in China, sondern weltweit.
Dazu wird Jágr wohl auch höchst selbst beitragen, denn es ist vorgesehen, dass der 47-jährige Werbung für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking machen soll. Er wird nämlich das Gesicht des olympischen Eishockey-Turniers sein.
Soweit der Beitrag von Lothar Martin. Vom Business kommen wir jetzt aber zur Kultur. Jeder von uns hat irgendwann einmal eine Versicherung abgeschlossen, ob nun fürs Auto oder fürs Haus. Wie ist das aber mit einer mittelalterlichen Burg oder einem Freilichtmuseum? Nach dem verheerenden Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame wird die Versicherung von historischen Baudenkmälern auch hierzulande in den Medien diskutiert. Martina Schneibergova fasst zusammen.
Die Stadt Brünn hat die Burg Spielberg, die Wahr Tugend hat, sowie das Mienentor mit Millionenverträgen versichern lassen. Das bestätigt Michael Kalabek, als Sprecher des Brünner Stadtmuseums.
Die Versicherungen umfassen hunderte von Einzelposten, die jeweils konkrete Bedingungen haben. Bei einigen davon wird der Wert als unbeziffert angegeben. Dies gilt unter anderem für die Truhen der Stadttafeln, für bedeutende Zunftgegenstände oder für den Nachlass von Architekten aus der Zwischenkriegszeit.
Es ist so schwierig, bei Gebäuden eine Versicherungssumme festzulegen, wenn sie erst einmal unter dem Denkmalschutz steht. Milan Kania ist Sprecher der Versicherungsanstalt Cooperativa, die viel Erfahrungen mit dem Schutz von Baudenkmälern hat.
Wenn eines davon abbrennt, kann sein historischer Wert nicht mehr erneuert werden. Gebäude können mit Hilfe moderner oder authentischer Technologien wieder aufgebaut werden. Danach handelt es sich aber nur noch um einen Neubau. Die Versicherungssumme wird in der Regel mindestens so festgelegt, um den Wiederaufbau finanzieren zu können.
Ähnlich sehen es auch die Mitarbeiter einer anderen Versicherungsanstalt, der Česká podnikatelská pojišťovna, deren Sprecherin Renata Čapková.
Die Versicherung wird für einen sogenannten anderen Wert geschlossen, der sich aus einem Gutachten von Sachverständigen ableitet. Es wird eine Summe vereinbart, die den Kosten für den Wiederaufbau des Kultur- oder Baudenkmals entspricht.
Es sei jedoch nicht einfach, genaue Zahlen festzulegen, sagt Jakub Djoubal. Er leitet das Restauratorenatelier an der Universität Pardubice.
Anhand eines Gutachtens kann der Gesamtwert des Baudenkmals festgelegt werden. Man muss aber bedenken, dass Gemälde, Plastiken oder Gebäude jeweils anders versichert werden. Es müssen zudem die Risiken eingeschätzt werden. Ich bin davon überzeugt, dass es sich dabei nur um Pauschalwerte handelt.
In der Praxis sieht es so aus, dass meist ganze Komplexe von Gebäuden gemeinsam versichert werden. Auf diese Weise hat beispielsweise das staatliche Denkmalamt seine Verträge mit den jeweiligen Anstalten konzipiert. Das Amt verwaltet in Tschechien mehr als 100 Baudenkmäler, erklärte Sprecherin Jana Hartmanová.
Das Eigentum des Amtes wurde als ein einheitlicher Komplex versichert. Der Vertrag umfasst eine Summe für den Schaden, der innerhalb eines Jahres entstehen könnte. Es handelt sich um Summen im Bereich von mehreren Milliarden Kronen.
Die Mitarbeiter der Versicherungsunternehmen erleben jedoch auch Fälle, in denen die Baudenkmäler unterversichert sind. Dazu die Sprecherin der Česká podnikatelská pojišťovna Renata Čapková.
Entweder sind sie gar nicht versichert oder sie wurden auf einen ungenügenden Wert versichert. Wenn ein Schaden entsteht, deckt die Geldsumme nicht einmal die Kosten für die Wiederherstellung des Kulturdenkmals.
Das war ein Bericht von Martina Schneibergova und das war es auch für heute von unserem Tagesecho. Die tschechische Sprache hat ein einziges Wort für zwei Begriffe. Beide hängen mit der Zeitmessung eng zusammen. Worum es genau geht, das erfahren Sie in einer weiteren Folge unseres Sprachkurses. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneibergova.
Und die Stunde. Im Deutschen gibt es zwei verschiedene Wörter mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen. Eine Stunde ist im Tschechischen eine
Hodina.
Diese Zeiteinheit
Jednotka času
hat 60 Minuten.
Minuta.
Und jede Minute wiederum 60 Sekunden.
Sekunda.
Beziehungsweise
Vteřina.
Der Plural sind zwei oder mehrere Stunden und das sind
Hodiny.
Und gerade mit dem Wort
Hodine
wird im Tschechischen auch die Uhr bezeichnet. Für die Armbanduhr wird die Verkleinerungsform
Hodinky
gebraucht. Die Uhr ist ein Zeitmessgerät.
Přístroj na měření času.
Traditionell besteht dieses aus einem Räderwerk,
hodinový stroj,
also einem Mechanismus aus Zahnrädern. Damit die Uhr geht,
hodiny jdou,
muss man sie aufziehen.
Natáhnout.
Wenn man es vergisst, bleibt die Uhr stehen.
Hodiny se zastaví.
Natürlich gilt diese Regel nicht, wenn man eine Uhr mit Batterie hat. Die Zeit wird abgelesen von einem Zifferblatt.
Ziffernik.
Dieses wird meistens in 12 Abschnitte geteilt. Die Stundenwerte werden durch die Zeiger angegeben. Die Uhrzeiger heißen im Tschechischen
Ručičky,
was übersetzt eigentlich Ärmchen bedeutet. Man unterscheidet den großen Zeiger,
Velká,
bzw.
hodinová ručička,
den kleinen Zeiger,
Malá,
bzw.
minutová ručička,
und den schnell laufenden Sekundenzeiger,
vteřinová ručička.
Für Kinder ist es gar nicht einfach, die Uhr zu lesen.
Umět hodiny.
Sie müssen es lange üben. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Markéta Karlíková und Martina Schneibergová waren das mit dem Sprachkurs. Sie hören immer noch Radio Prag, den Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks, auf Deutsch. Die Gemeinde ist vor allem bekannt als der Geburtsort des Komponisten Leoš Janáček. Dabei hat Hukvaldi noch weiteres zu bieten. Vor allem lockt die drittgrößte Burgruine Tschechiens zu einem Besuch. Tilianca stellt die historische Stätte vor.
Reiseland Tschechien.
Tschechien hat mehrere hundert Burgen und Schlösser. Doch es gibt konkrete Gründe, gerade in die Gemeinde Hukvaldi zu fahren. Barbora Kožušníková verwaltet die dortige Burgruine für das Beskidenmuseum in Frýdek-Místek.
Ein Grund ist vielleicht, dass Hukvaldi die drittgrößte Burgruine in Tschechien ist. Die Mauern sind fast einen Kilometer lang. Der Komplex ist also sehr weitläufig. Aber vor allem würde ich behaupten, dass die Lage einmalig ist hierzulande. Die Burg überragt ein Wildgehege. Für die Besucher bedeutet der Weg hierher also einen angenehmen Spaziergang in der Natur.
Das Wildgehege ist übrigens schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden. Dort können auch heute noch Rotwild und Mufflons beobachtet werden. Die Burg selbst ist eine Gründung der deutschen Ostkolonisation im Mittelalter. Erstmals erwähnt wird sie 1285. Zuvor aber schon haben sich die Grafen aus dem bergischen Hückeswagen am Fuße der Beskiden angesiedelt. Es ist der westlichste Ausläufer des Karpatenbogens. Die Adligen lassen eine Burg erbauen, die sie Hochwald nennen. Barbora Kožušníková weiß genaueres.
Die Burg entstand in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Sie war damals der Familienbesitz der Grafen von Hückeswagen, die aus dem Bergischen Land nach Böhmen gekommen waren. Interessant ist dabei, dass der Großvater des Burggründers einst in den Diensten des böhmischen Königs Přemysl Otakar des Ersten gestanden hat.
Das ist Arnold von Hückeswagen. Er kommt an den böhmischen Hof, um in einer Heiratsangelegenheit mit England zu vermitteln. So will der Herrscher aus dem Geschlecht der Přemysliden in Prag seine Tochter Anna mit dem englischen König Heinrich III. Vermählen. Obwohl aus der Ehe nichts wird, bleibt Arnold von Hückeswagen bei Přemysl Otakar dem Ersten. Von dem böhmischen König erhalten die Grafen aus dem Bergischen Land auch die Besitzungen in Mähren. Mitte des 14. Jahrhunderts kommt Burg Hochwald aber an einen neuen Hausherrn, den Bischof von Olmütz. Seine Nachfolger haben dann immer mal wieder Geldsorgen. Deswegen wird die Besitzung das eine oder andere Mal verpfändet. Unter Bischof Stanislav Turzo beginnt ab dem Jahr 1500 der Ausbau der Anlage. Die Arbeiten werden unter seinen Nachfolgern fortgesetzt. Die Verwalterin der heutigen Burgruine führt durch das Areal.
Die Burg lag strategisch günstig auf einem Hügel. Deswegen erhielt sie mit der Zeit den Charakter einer Festung und wurde als militärische Anlage verstanden, die nicht zu erobern war. Während des Dreißigjährigen Krieges nutzten dies vor allem die Olmützer Bischöfe und später Erzbischöfe. Sie brachten ihre Wertsachen und ihre Familien hierher. Nur hier fühlten sie sich sicher. Tatsächlich wurde die Burg Hochwald niemals eingenommen. Das gelang noch nicht mal, als sie im Dreißigjährigen Krieg 9 Monate lang belagert wurde.
Im Dreißigjährigen Krieg versuchen zunächst die dänischen Truppen unter General Peter Ernst II. Von Mansfeld Hochwald einzunehmen. Danach ist es zweimal die schwedische Armee, die die Festung belagert. Später kommt es noch zu Angriffen der Ungarn sowie osmanischer Truppen. 1742 und 1753 wird die Festung weiter verstärkt. Doch nur 20 Jahre später zerstört ein Brand die Burg. Barbora Kožušníková.
Nachfolgend wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die gesamte Verwaltung in ein kleines Schloss unterhalb der Festung verlegt. Die Burg war ab da nicht mehr bewohnt. In der Folge kamen die Bewohner des Ortes und aus der weiteren Umgebung hierher und nutzten vor allem die Bauten des zweiten Burghofes als billigen Steinbruch. Das heißt, was heute zu sehen ist, sind nur Reste des früheren Ruhms.
Ende des 19. Jahrhunderts lässt der damalige Bischof Theodor Kohn die Reste der Festung ausbessern. Unter anderem wird die Kapelle am ersten Burghof komplett renoviert. Doch das Projekt bleibt unvollendet, als der Würdenträger 1904 abdankt. Erst ab den 1960er Jahren werden die Arbeiten fortgesetzt. Auch deswegen kann die Anlage heute problemlos besucht werden, wie die Verwalterin ausführt.
Mittlerweile ist das gesamte Areal zugänglich, entweder auf eigene Faust oder mit einem Führer. Die Besucher können zu wunderbaren Aussichtspunkten hochsteigen, die einen schönen Blick über die Umgebung bieten. Und seit vergangenem Jahr veranschaulicht ein Modell im Maßstab 1:100, wie die Festung früher ausgesehen hat.
Seit vielen Jahren bereits gibt es auf der Burgruine während der Saison mehrere Feste und Aktionen. So finden im Juni 4 Kammerkonzerte statt, die Teil sind des internationalen Janáček-Festivals in Hukvaldi. Aber nicht nur das.
Wir haben auch unsere traditionellen Veranstaltungen wieder ins Programm aufgenommen, die schon seit Jahren bei den Besuchern beliebt sind. Dazu gehören unter anderem das Treffen der Zauberer oder das der Falkner. Die Hauptveranstaltung bleibt die zweitägige Schlacht um Burg Hochwald, die am dritten Wochenende im Juli stattfindet. Ein weiteres Highlight ist das nächtliche Geistertreffen. Dies gibt es dieses Mal nicht nur im September, sondern auch zu einem zusätzlichen Termin im Oktober.
Beim Geistertreffen finden die Führungen natürlich in der Nacht statt. Dazu werden eine Feuershow geboten und jede Menge Fechtduelle. Der zweite Termin beschließt zugleich die Saison in diesem Jahr.
Und die dauert auf der Burgruine Hukvaldi von Anfang April bis Ende Oktober. Die Öffnungszeiten sind täglich außer montags von 9 bis 16 Uhr im April und Oktober. Von Mai bis August schließen die Tore erst um 18 Uhr und im September um 17 Uhr. Der Einlass bleibt jeweils gleich. Mehr Informationen, auch auf Englisch, erhalten Sie auf der Webseite www.hradhukvaldi.eu. Den Link dazu finden Sie in der Textversion des Berichtes. Tiljanza war das mit unserer Rubrik Reiseland Tschechien. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Denken Sie daran, es lohnt sich immer wieder einen Blick auf unsere Seiten bei Facebook und Twitter. Dort versorgen wir Sie durchgehend mit interessanten und aktuellen Informationen aus Tschechien. Am Mikrofon war für Sie Strachinja Bučan. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks, auf Deutsch.